Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform mit mir, Maximilian Strauß, heute, und ich spreche mit Stefan Brendel vom Botanischen Garten an der Universität Ulm heute über spannende Naturthemen. Wir sprechen unter anderem über das Jahresprogramm in der folgenden Stunde und was es im Botanischen Garten so alles zu sehen und zu erleben gibt. Ich bin froh, dass er den Weg heute in mein Studio gefunden hat. Und Stefan, begrüße dich natürlich ganz herzlich hier bei Radio Free FM.
Ja, hallo. Schön, wieder hier zu sein.
Du warst ja schon öfters zu Gast und ich möchte dich bitten, aber trotzdem ein bisschen was zu deiner Person zu sagen, was du im Botanischen Garten so machst.
Na klar. Also ich arbeite im Botanischen Garten und bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Deswegen bin ich ja auch gerade hier. Aber mache auch die ganze Umweltbildung. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, der zu uns lernen will, sei es Schulklassen, Kindergärten, aber auch natürlich jeder Besucher, der sich für Pflanzen interessiert, für den mache ich Programm. Und da habe ich auch wieder ein neues Programm mitgebracht. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass die Hauptaufgabe von uns vom Botanischen Garten die Lehre und Forschung ist. Das heißt, ich bin auch im Botanischen Garten involviert in die studentische Lehre und natürlich auch in die Koordination von der Forschung, die bei uns abläuft.
Wenn du sagst in die Lehre, das heißt, du unterrichtest auch Studenten?
Mhm. Ganz genau. Also wenn ich von Lehre rede, das stimmt, das muss man hier so erklären, das ist die studentische Lehre. Wir haben ja an der Uni Ulm kann man Biologie studieren. Ich selber habe auch an der Uni Ulm Biologie studiert. Und im Grundsemester hat man eben Zoologie und Botanik, aber auch Ökologie. Und überall da, wo man mit Organismen arbeitet, da sind auch die Studenten bei uns. Und da sind wir vom Botanischen Garten auch involviert in der Lehre, genau.
Aber mal aus Interesse, wie sind so die Reaktionen der Studenten, wenn sie dann das erste Mal im Botanischen Garten stehen, wenn du sie da durchführst, ihnen die Pflanzen zeigst?
Okay, es ist ein bisschen unterschiedlich. Der Garten ist ja 28 Hektar groß. Ich glaube, sie sind am Anfang immer ein bisschen überrascht, dass der Teil der Uni ist. Also, obwohl der ja sehr nah dran ist, ist es nicht jedem von den Studenten, auch von den Biologiestudenten bekannt, dass dieser Botanische Garten, dass sie einfach rein können. Die können ja von 9 bis 21 Uhr ist der ja offen. Sie können den ja täglich sozusagen das Freigelände besuchen. Man muss sich natürlich vorstellen, junge Studenten sind am Anfang natürlich auf der einen Seite neugierig, aber auf der anderen Seite natürlich auch noch ein bisschen, für die ist vieles neu, ne, sozusagen. Das heißt, die sind von der Vielzahl an Arten, die wir da haben, und auch sozusagen, wenn sie dann die ganzen Arten und die Verwandtschaft lernen, am Anfang natürlich fasziniert, aber auch ein bisschen überwältigt. Ne? Oder ist einfach viel, was man auch lernen kann bei uns.
Persönlich mal die Frage, du kennst wahrscheinlich den Garten, so die Gewächshäuser im Botanischen Garten. Ich würde mal sagen, in- und auswendig. Hast du irgendwie so einen Lieblingsort dort oder vielleicht auch eine Lieblingspflanze, wo du sagst, die besuchst du am liebsten, die schaust du dir gerne an?
Ja, ich habe einen Lieblingsort. Und zwar in den Gewächshäusern. Ich finde, die Tropen sind eine der faszinierendsten Lebensräume auf der Erde generell. Und wir haben in unserem warmen Gewächshaus, da ist es immer so 24 Grad, aber auch feuchtwarm, da ist ein kleiner Sitzplatz. Da ist ein Tisch, da sind drei Stühle drumherum, oder ich habe zwei Stühle und eine Bank. Und wenn ich sozusagen aussuchen will, wenn wir jetzt tauschen, jetzt nicht im Studio wären, dann würde ich, glaube ich, das Interview vor Ort dort führen. Weil sozusagen, das ist eigentlich mein Lieblingsplatz im gesamten Botanischen Garten, in den Gewächshäusern, und zwar auch das ganze Jahr über. Es ist natürlich im Sommer viel heißer auch in den Gewächshäusern. Ein Gewächshaus heizt sich natürlich auch auf. Trotzdem aber ich glaube, das ist mein Lieblingsplatz. Und von der Lieblingspflanze, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es ist immer die anfängt zu blühen und die mir vorher nicht aufgefallen ist vielleicht oder sowas, weil dieses ganze Jahr über grün, oder jetzt, wenn es eine Pflanze im Außengelände ist, dann hat die natürlich jetzt keine Blätter. Aber eigentlich ist es, glaube ich, dann immer die Pflanze, die aktuell mich mit Blüten oder Früchten überrascht, die ist dann meine Lieblingspflanze. Aber eine spezielle Art kann ich gar nicht sagen. Das wechselt.
Wenn du sagst, eine Pflanze, die dir vorher nicht aufgefallen ist, also ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Pflanzen bei euch dort im Botanischen Garten überhaupt angepflanzt sind, beziehungsweise dort vor Ort für betrachtet werden können. Gibt es da auch manchmal einen Wechsel, dass da was Neues dazukommt oder dass man eine Pflanze irgendwie, ich vergleiche es jetzt mal mit einer Pflanze zu Hause, irgendwie eingeht und dann wird sie ersetzt?
Also man kann das eigentlich, das was auf der Fensterbank oder was im Garten passiert, das passiert natürlich bei uns einfach auf einem viel größeren Maßstab. Natürlich kann es zu Hause mal sein, dass man vergisst, seine Pflanze zu gießen oder sie hat plötzlich irgendwelche Parasiten und sie geht deswegen ein oder man übergießt sie. Das sollte natürlich bei uns nicht vorkommen, weil die Gärtnerinnen kennen sich natürlich total top mit den Pflanzen aus, aber man steckt da nicht komplett drin. Das heißt, genau das Gleiche, was eigentlich zu Hause auf der Fensterbank oder im Garten passiert, passiert natürlich bei uns auch. Trotzdem ist es so, dass wenn jetzt eine Einzelpflanze zum Beispiel eingeht, das heißt nicht, dass wir die Art dann nicht mehr im Garten zeigen können, weil wir haben natürlich die Möglichkeit über Samen, die wir selber einlagern zum Beispiel, aber auch Samen, die wir tauschen mit anderen botanischen Gärten, können wir ja wieder an diese Art ran und haben dann eben kein großes Exemplar, was in voller Pracht steht, was uns dann sozusagen kaputt gegangen ist, sondern dann hätten wir halt wieder ein kleines Pflänzchen. Das heißt, die Art, natürlich wechselt sich auch der Bestand des Gartens, also welche Arten haben wir gerade sozusagen im Bestand, aber wir versuchen natürlich auch wieder, wenn uns was eingeht, dass wir das sozusagen wiederbekommen. Genau. Aber es ist schon so, dass von der wissenschaftlichen Leitung und jetzt ich und mein Kollege arbeiten ja auch an der wissenschaftlichen Sammlung, wir können natürlich auch immer wieder neue Pflanzen einfach sagen, dass wir da den Fokus dieses Jahr drauf legen. Und ich mache das immer ein bisschen basierend zu dem, was ist gerade, was ich im Programm habe oder was ich auch brauche. Und das bauen wir dann auch an. Genau.
Was wäre da jetzt zum Beispiel so die letzte Pflanze, die gerade neu dazugekommen ist? Weißt du das zufälligerweise?
Die neu dazugekommen, das ist eine spannende Frage, weil ich weiß natürlich, was ich mir gewünscht habe, also welche Pflanzen ich sozusagen jetzt angefragt habe bei den Gärtnerinnen, um welche Samen sie sich kümmern sollen. Ich kann jetzt nicht sagen, welche von den Wünschen wirklich als letztes zu uns angekommen ist oder ob da jetzt nur der Same da ist oder der Steckling. Aber ich weiß natürlich schon, den Wunsch, den ich jetzt für das kommende Programm geäußert habe, ist, ich möchte lauter Pflanzen zeigen, welche für das Färben von Papier oder Stoffen benutzt werden können. Also man kennt zum Beispiel Indigo oder man kennt irgendwie Färber, Krab und Färberröte. Und da habe ich mir eben Bücher sozusagen durchgeschaut und habe dann eine ganze Reihe von Pflanzen einfach gesagt, da will ich, dass wir probieren, sie anzuziehen. Weil man muss sich immer vorstellen, meine Wünsche werden jetzt nicht einfach eins zu eins umgesetzt, das geht gar nicht. Sondern ich sage einfach, die Pflanzen wären interessant. Aber dann wird eben im Samenkatalog von allen botanischen Gärten wird geguckt, hat jemand Samen von dieser Pflanze? Und dann wird getauscht und dann ist ja immer noch nicht garantiert, dass die Samen auskeimen. Das heißt, ich setze einfach eine Wunschliste und dann lasse ich mich selber wieder nach ein paar Monaten überraschen, was hat jetzt geklappt und was hat nicht geklappt. Und die Pflanzen werden dann wieder bei uns im Bestand. Aber jetzt sind es zum Beispiel lauter solche Färberpflanzen, die ich da auf die Liste gesetzt habe.
Farbe ist ja bei den Pflanzen eigentlich überwiegend entweder in den Blüten oder auch in den Früchten vorhanden. Du hast auch vorher gesagt, dass du es magst, dass du immer die Pflanze magst, die aktuell für dich blüht. Und jetzt haben wir ja, sage ich mal, 365 Tage im Jahr. Blüht denn tatsächlich zu jedem Tag eine andere Pflanze oder gibt's auch irgendwie eine Zeit im Winter, wo tatsächlich mal gar keine Pflanze blüht?
Also dadurch, dass wir ja Freigelände und Gewächshäuser haben, blüht 365 Tage im Jahr immer irgendwas. Es ist natürlich nicht so, dass ich kann mir jetzt nicht garantieren, dass jeden Tag eine andere Art aufgeht. Das weiß ich nicht. Aber wir haben natürlich jetzt, wenn ich mal fürs Freigelände mir anschaue, weil jetzt ist ja gerade immer noch Winter und jeder freut sich natürlich auf den kommenden Frühling, wenn dann die ersten Farbtupfer wieder so in dem Garten oder sozusagen in der Natur draußen sind. Und die, das heißt, allein natürlich im Freigelände gibt es ein Maximum an Blüten, der dann so in den Monaten April, Mai, Juni ist. Ne? Es gibt jetzt die ersten Pflanzen, die jetzt auch schon im Winter blühen, zum Beispiel viele von Hasel oder Weiden, die fangen relativ früh an. Dann klassische Frühblüher sind natürlich, die man auch aus dem Garten kennt, Pflanzen wie jetzt der Krokus zum Beispiel oder der Winterling, die kommen jetzt ja schon relativ früh. Dann freut man sich noch über die einzelnen Farbtupfer, die man jetzt eben sozusagen im Vorfrühling und Frühling dann sieht. Aber jetzt fürs Freigelände ist natürlich April, Mai, Juni, dann blüht eigentlich fast alles. Dann ist bei uns ja wegen der Vegetationsperiode so, dass natürlich August, September draußen ist langsam man sieht, dass immer mehr Grün da ist, weniger Blüten. Die Pflanzen produzieren natürlich Früchte, damit kann man sich an den Früchten erfreuen. Und dann ist schon wieder, wenn man dann November, Dezember denkt, dann geht natürlich fürs Außengelände wenig. Aber wenn man jetzt in die Gewächshäuser schaut, da ist ja konstant das ganze Jahr über warm, feucht. Das ist, dass wir imitieren ja das Klima der Tropen und dort gibt es nicht so eine ausgedehnte Blühphase oder Fruchtphase von den Pflanzen. Das heißt, im Gewächshaus kann man eigentlich ganzjährig immer wieder kommen. Man wird immer wieder neue Pflanzen entdecken, die gerade sozusagen dann zu dem Zeitpunkt blühen. Und dann kann sein, dass 2 Wochen, 3 Wochen später sind die dann schon verblüht und sie fallen einem gar nicht mehr auf. Also deswegen, ich würde fast behaupten, man kann bei uns mindestens einmal im Monat in die Gewächshäuser kommen und wird immer wieder, also ich kann garantieren, dass man immer wieder was Neues blühen sieht.
Farbe. Das ist nicht nur der Leitsatz des neuen Programms, sondern auch die mag er gerne zu betrachten, sich anzuschauen in all den Gewächsen, die dort stehen. Bevor wir aber zu tief in das neue Programm gleich einsteigen, möchten wir vorher noch ein ganz anderes Thema ansprechen, und zwar, wie man den Wissensdurst stillen kann. Es gibt nämlich einen Ideensalon. Mhm.
Der ist nicht im Botanischen Garten. Und da haben wir zusammen mit Kollegen vom Naturkundigen Bildungszentrum hier in Ulm, also von dem Naturkundemuseum, haben wir uns überlegt, dass anstatt die Besucher, dass sie zu uns in die Einrichtungen kommen, also in den Garten oder ins Museum, haben wir ja beide große Sammlungen von naturkundlichen oder naturwissenschaftlichen Objekten. Bei uns sind es Pflanzen, bei uns sind es aber auch natürlich Herbarienbelege, also getrocknete Pflanzen, oder es sind Teile von Pflanzen, Samen, können aber auch zum Beispiel verarbeitete Produkte sein, also das können Lebensmittel sein oder irgendwie einfach ein Holzstück oder sowas. Und die bringen wir ins Café Kokoschinski. Also wir sind in der Stadt, wir gehen raus aus unseren Einrichtungen. Und suche mir dann Pflanzen, interessante, spannende Pflanzen aus, habe die bei mir im Rucksack oder sozusagen mit in der Box. Und ich weiß nicht, was meine Kollegen vom Naturkundemuseum mitbringen. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass das Ganze spontan abläuft, überraschen wir uns auch gegenseitig, damit die Moderation, weil immer derjenige das Objekt moderiert, was er von dem anderen, der es mitgebracht hat, nicht kennt, damit es sozusagen spontan abläuft. Und also auch für mich ist es immer spannend, was die Kollegen vom Naturkundemuseum dabei haben. Und dann machen wir das aber so, dass wir nicht in einem langweiligen Monolog oder Vortrag das Objekt auf den Tisch legen und dann einfach eine halbe Stunde lang darüber referieren oder erzählen. Das wäre, glaube ich, für Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen in diesem Ideensalon ziemlich langweilig. Sondern wir lassen die Besucher, Besucherinnen, die kommen, raten, um was es sich handelt. Das heißt, wir nutzen eigentlich das Crowd-Knowledge, also wir wissen sozusagen, jeder weiß irgendwas, jeder kann irgendwas dazu beitragen, und wenn das nur beschreibt, also man kann ja mit dem Objekt einfach sagen, ich beschreibe, was da ist, und aber weil natürlich jeder von den Besuchern, Besucherinnen, die da sind, irgendwas weiß, ist es ganz spannend, wie dann von dem Objekt, wir kennen natürlich die Lösung, ob dann die Besucher, die an dem Ideensalon teilnehmen, auch auf die Lösung kommen. Und wir machen das Ganze jetzt schon seit Sommer letzten Jahres, einmal im Monat. Und das führen wir natürlich auch dieses Jahr fort, weil es war sehr erfolgreich. Und wer da Lust hat, kann da gerne mal vorbeikommen und über solche Objekte, die wir aus unseren Sammlungen mitbringen, raten, um was es sich dabei handelt. Und man lernt auf jeden Fall was. Und wir haben auch nicht immer nur ein Objekt dabei, sondern wir nehmen meistens immer so 2, 3 Objekte, hat jeder in petto, schauen dann mal, wie schnell eben das Objekt erraten wird oder wie groß die Geschichte drumherum ist. Und das ist jetzt in jeden ersten Dienstag im Monat, die findet der statt, und zwar eben im Café Kokoschinski in der Stadt. Wer da Interesse hat, am 7.2. geht es wieder los, und zwar ab 19 Uhr.
Das heißt, da bringst du von deiner Sammlung was mit? Was können das sein? Pflanzenteile, Samen, hast du gesagt?
Ja, also ich gehe kurz mal einen Schritt hinter mir, da ist nämlich mein Rucksack. Ich habe nämlich auch was für dich mitgebracht. Einen Moment.
Das heißt, du hast jetzt extra was für mich mitgebracht, wo du mich jetzt gleich raten lässt, aus deiner Sammlung irgendwas ganz, ganz Spezielles. Und dann werden wir uns das Ganze eben mal anschauen. Und also ich
Ich muss es natürlich finden. Das hat sich natürlich jetzt gerade im Rucksack versteckt. Das hätte ich natürlich vorher auch schon rausholen können. Einen Moment.
Wenn dann im Café Kokoschinski nachher, ich weiß nicht, wie viele Personen da normalerweise dann sind, aber es ist, wie du sagst, jeder trägt einen Teil dazu bei, wenn man sich das anschaut, die einzelnen Details, und so Stück für Stück bringt man sich gegenseitig wieder auf Ideen, bringt sich weiter nach vorne und bildet so gemeinsam dann irgendeine Lösung und kommt womöglich darauf, worum es sich dann tatsächlich dabei handelt.
Genau. Also zum Beispiel ich habe jetzt hier ein Objekt dabei, und wenn man das ja jetzt beschreibt, dann ist das ja jetzt hier schon einfach mal eine längliche Schote, weil man weiß einfach jetzt nicht, also man sieht, das ist eine Frucht von einer Pflanze, und die hatte ich auch schon mal mit, deswegen kann ich jetzt hier auch das nochmal hier verraten. Und ich habe dann diese Frucht, wenn ich die jetzt öffne, dann sieht man, da kommen dann ganz kleine schwarze Samen raus. Ich kann die auch mal sozusagen hier die zeigen. Mhm. Und dann ist ja am Anfang sozusagen erstmal unklar, okay, das ist jetzt einfach eine Frucht, da kommen schwarze Samen raus, und was das jetzt ist. Ich habe mir natürlich eine spannende Geschichte, also ich habe die deswegen mitgebracht, weil es eine spannende Geschichte zu dieser Pflanze gibt. Und zwar, die Samen selber sind die Maßeinheit für Karat. Also man misst ja einen Ring zum Beispiel oder Gold oder sozusagen so Platin wird ja in Karat gemessen. Mhm. Und diese Einheit Karat kommt eben von dem Gewicht dieser Samen, die alle gleich groß sind und die auch sozusagen ihr Gewicht nicht verändern, wenn die jetzt austrocknen. Und man hat es eben sozusagen benutzt, um Gold aufzuwiegen. Und wenn ich natürlich jetzt diese Frucht mitbringe aus dem Botanischen Garten, wo dann diese Samen drin sind, dann ist natürlich für die Besucher, Besucherinnen des Ideensalons war natürlich unklar, was das jetzt sozusagen so ist. Und die müssen sich halt dann von der Frucht über die Samen mit dann natürlich auch hinweisen. Also wir lassen die jetzt nicht ganz schwimmen, sondern wir geben dann natürlich dann auch sozusagen Hinweise. Und dann kommen die irgendwann da drauf, dass es sich um eine Maßeinheit handelt. Und so wurde zum Beispiel auch bei dieser Frucht erraten, dass es sich hier den Bezug, den ich da herstellen wollte, um eben die Einheit Karat handelt. Ne? Sozusagen, das ist jetzt zum Beispiel, wäre so ein Objekt, dann wenn ich es mitbringe, sieht man am Anfang nicht direkt, um was es sich handelt. Man nähert sich dann sozusagen über Fruchtsamen, und dann der ein oder andere weiß es halt oder kennt es dann. Ich habe dann auch dran geknabbert, also man kann auch dran knabbern. Es ist auch was zu essen. Und wir wissen natürlich, was wir mitbringen, und deswegen können wir dann ja auch dem sicherlich ein bisschen auch Hilfestellung geben, falls der Besucher, Besucherin nicht genau weiß, was es jetzt ist. Und so überlegen wir uns immer wieder neue Objekte, und ich bringe jetzt nicht einfach irgendeine Pflanze mit und frage, hey, wie heißt die Art? Das kann jetzt der Besucher, Besucher nicht wissen, sondern ich nehme immer eigentlich Objekte aus dem Garten, wo ich weiß, da gibt es eine spannende Geschichte dazu, oder es gibt, oder sie können über Umwege, könnte man sozusagen da drauf kommen. Und so machen das meine Kollegen aus dem Naturkundemuseum auch. Die bringen Fossilen mit oder einen Knochen. Wir hatten auch schon mal einen Giraffenbein auf dem Tisch liegen. Dann war natürlich sofort klar, das ist ein Giraffenbein. Aber es ging hier sozusagen eher darum, um den Typ, die verschiedenen Arten der Präparation, also wie kann man Tiere ausstopfen. Und so bringen wir halt immer wieder sozusagen ein Objekt mit. Und dann kann man sich überraschen lassen, was wir immer dann im Rucksack oder in der Box dabei haben.
Können das auch vielleicht irgendwelche Dinge sein, die eigentlich bei uns heimisch sind, wo man vielleicht gar nicht erwarten würde? Weil ich denke jetzt gerade wie bei der Pflanze, wo die Samen nachher die Einheit Karat ergeben, das ist noch was Exotisches. Das hat jetzt nicht jeder im Garten. Da muss man schon ein bisschen nachdenken, ein bisschen mit dabei sein. Aber manchmal sind Dinge, die liegen vor einem vor der Nase, und man kommt vielleicht gar nicht drauf.
Also wir hatten zum Beispiel auch mal ein Lebermoos. Es ging einmal sozusagen um den, da hatten wir ein Lebermoos dabei. Das war einfach hier vom Donauufer. Das ist, wenn man spazieren geht, würde das im Prinzip jeder sehen. Aber das ist so klein, dass man eben sozusagen nicht, dass es einem nicht auffällt. Und so haben wir dem eben sozusagen mal ein bisschen Raum oder haben das beleuchtet. Und die ich habe auch, wenn jetzt Sommer ist, habe ich zum Beispiel im letzten Jahr, erinnere ich mich, da habe ich einfach einen Strauß gemacht von Pflanzen, welche, das sind alles invasive Pflanzen, also Pflanzen, die eigentlich nicht heimisch sind hier in unserer Natur, die aber durchs Gärtnern oder botanische Garten hier ausgewildert sind und Gartenflüchtlinge waren. Der Besucher vom Ideensalon hat jetzt einfach nur einen Strauß gesehen, irgendwie 5 verschiedene Pflanzen, und das Gemeinsame war dann eben, die sind eigentlich alle aus Nordamerika, Asien oder sowas, sind also jetzt neu heimisch bei uns. Also klar, ich bringe auch manchmal Objekte mit, die wirklich vor unserer Haustür sind. Und das ist dann auch überraschend, wenn die Leute dann wissen, ach krass, das sehe ich doch überall. Aber eigentlich kommt die Pflanze aus Nordamerika und ist jetzt erst seit ein paar Jahren hier und breitet sich eben sozusagen aus, weil die mit dem Klima oder dem Standort gut zurechtkommt.
Was ist denn da zum Beispiel eine so eine Pflanze, die du da an dem Tag dabei hattest in deinem Strauß?
Die, also eine von den klassischen invasiven Pflanzen ist zum Beispiel die Goldrute. Also ich hatte zwei verschiedene Goldrutenarten da. Das erinnert man sich vielleicht noch, die haben bis gerade eben noch geblüht, also bis im November. Das sind relativ hohe Pflanzen, die man aber auch an Ruderalstandorten findet. Das heißt, irgendwo, wo in der Stadt eine Baustelle existiert oder zum Beispiel bei den Gleisen am Bahnhof, da sind Standorte, wo sich solche invasiven Arten sehr gut auskeimen können. Und es ist eine Pflanze, die ist ungefähr 1,52 Meter hoch, blüht gelb, hat auch einen großen einen Blütenstand in gelb. Und die und den hatte ich zum Beispiel dabei. Und wenn man denen natürlich dann zeigt, hey, das ist hier die Goldrute, die kommt eigentlich aus Nordamerika, ist hier invasiv, achtet mal drauf, dann habe ich auch das Feedback bekommen von Besuchern, die dann zum Beispiel gesagt haben, ich sehe die jetzt nur noch. Also ich sehe die jetzt, seitdem ich die kenne, sehe ich die jetzt überall. Und genau, sowas wollen wir halt dann auch manchmal Leute damit überraschen. Und es gibt aber auch noch andere. Ich hatte Franzosenkraut dabei, ich hatte Berufkraut dabei. Also es sind jetzt zum Beispiel, die hatte ich dann in dem Strauß dabei.
Stelle ich mir auch tatsächlich so vor, dass wenn man mal auf so ein Thema gestoßen wird, dass einem das viel bewusster wird, dass man da auch viel mehr die Augen offen hält, mal beobachtet, wie oft einem sowas begegnet und eigentlich eine spannende Möglichkeit, die einem da geboten wird, dann mal über sowas zu raten, sich über sowas Gedanken zu machen und ein Stück für Stück versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen, worum es sich dabei eben tatsächlich handelt dann im Ideensalon.
Ganz genau. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die Objekte des Naturkundlichen Bildungszentrums auch nicht kenne, kann ich gar nicht sagen, ob beim nächsten Mal wieder ein Nashornhorn oder ein Fossil oder aus welcher Zeit das Fossil stammt. Also wir überraschen uns immer gegenseitig und überraschen damit auch die Besucher.
Das heißt, du kannst beim Naturkundlichen Bildungsmuseum selber mitraten, worum es sich dabei handelt, was sie dabei haben.
Richtig, ganz genau. Und andersrum auch.
Und andersrum genauso. Gab es schon mal den Fall, dass die Besucher, die Gäste, die dort waren im Café Koschinski, mal auf irgendwas nicht gekommen sind, dass sie rumgeraten haben und am Ende die Lösung leider nicht gefunden haben?
Nee, weil, also dadurch, dass ja zumindest einer im Raum weiß, um was es sich handelt, würde man dann so die Tipps geben, dass das Crowd-Knowledge der Besucher dann rausgekitzelt wird. Also immer, wir sagen jetzt natürlich nicht die Lösung, das wäre ein bisschen zu platt, das wäre ein bisschen langweilig. Ja. Aber es war seither so, dass durch Hilfestellung immer einer dann einen Geistesblitz hatte und es dann wusste. Also wir waren da manchmal auch ganz überrascht. Manchmal ist auch, wir denken an ein Objekt, das ist total kompliziert und da kommt sofort die Antwort oder sozusagen so. Und manchmal dauert es halt ein bisschen. Aber wir brauchen dann als diejenigen, die das Ganze moderieren, auch die Geduld, dass wir nicht zu schnell das Ganze auflösen. Aber ich glaube, wir werden da immer besser und und wenn nicht, haben wir auch noch immer noch viele oder spannende Geschichten zu dem Objekt dabei. Dann erzählen wir halt die Lösung, aber seither kam es nicht vor.
Aber es gibt so viele verschiedene Pflanzen, die man da dabei haben könnte. Manche Dinge, die einem vielleicht sowieso in Vergangenheit oder in jüngster Vergangenheit vor allem begegnet sind, sei es, wenn sie bei uns heimisch sind, beziehungsweise bei uns invasiv, oder auch sei es, wenn man sich nur damit beschäftigt hat, vielleicht die auch in irgendeiner Dokumentation neuerdings erst gesehen hat, dann kommt man natürlich schneller drauf. Bei anderen, da redet man ein bisschen länger. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit, dass man dort hinkommen kann, sich dort versammeln kann und gemeinsam mal zu raten, sei es über was Pflanzliches, sei es über was Fossiles, sich Gedanken machen kann und Stück für Stück gemeinsam versuchen zu erraten, worum es sich dabei handelt.
Genau. Und noch heute kostenlos, also es kostet keinen Eintritt, aber natürlich freuen sich die unsere Gastgeber im Café Kokoschinski, wenn man was trinkt. Und so kann man nicht nur seinen Wissensdurst stillen, sondern eben auch sozusagen den Durst oder Hunger, den man vor Ort hat. Und wir bringen eben mal die Objekte weg aus unseren Einrichtungen in die Stadt. Und so ist der Weg für den einen oder anderen nicht so weit.
Und unter dem Motto Farben, da steht auch das Programm dieses Jahr im Botanischen Garten, auf das wir jetzt etwas näher eingehen möchten. Und wir starten, glaube ich, am besten ganz jahreszeittypisch im Winter. Im Winter, da bereiten sich die Pflanzen vor auf das Sprießen und loszulegen, natürlich vor allem auf dem Freigelände. Im Gewächshaus sind sie da aber schon voll im Gange. Und Stefan, welche Farben, welche Programmpunkte erwarten uns dort?
Also ich würde, glaube ich, mal sagen, ich starte mal mit den verschiedenen Farben. Wenn ich jetzt ins Gewächshaus gehe, die größte Wahrscheinlichkeit, die Farbe, die ich sehe, ist grün. Weil Pflanzen, die sind, also die Blätter sind grün, bei manchen sind natürlich auch die Sprosse grün. Und das liegt daran, dass die natürlich über Photosynthese die Lichtenergie auffangen. Und sie machen das mit dem Farbstoff Chlorophyll. Und dieses Chlorophyll ist eben grün, heißt auch blattgrün. Deswegen, wenn man an Pflanzen, also das kann man auch selber sehen, wenn man sich jetzt im Wohnzimmer umschaut, die meisten Zimmerpflanzen sind grün. Also das heißt sozusagen, die Farbe, die glaube ich viele am Anfang übersehen, ist eigentlich die wichtigste Farbe überhaupt, weil ohne dieses Blattgrün könnten die Pflanzen natürlich nicht die Lichtenergie speichern, sie könnten dann nicht CO2, also Kohlenstoffdioxid, in Zuckermoleküle umwandeln, und wenn sie das nicht tun würden, könnten sie selber natürlich auch keine Blüten oder Früchte bilden und wir hätten nichts zu essen oder andere Tiere hätten nichts zu essen. Deswegen würde ich sagen, obwohl sie manchmal glaube ich die Farbe ist, wo man gar nicht als erstes dran denkt, ich glaube, grün ist die wichtigste Farbe natürlich sozusagen bei Pflanzen. Und haben wir natürlich jetzt bei uns zuhauf. Draußen, wenn man jetzt sich draußen umschaut, da sind natürlich gerade viele Blätter, viele Bäume ohne Blätter. Da sieht man gerade wenig grün, da sind die Wälder sind braun. Oder dann sieht man natürlich die Borke oder sowas. Aber wenn man auf den Rasen schaut, so kalt ist unser Winter ja gar nicht. Also der Rasen zum Beispiel oder die Wiesenflächen sind auch grün. Man sieht also auch, Pflanzen sind jetzt schon natürlich photosynthetisch aktiv. Und was dann natürlich kommt, egal ob es jetzt draußen dann zum Frühling oder drin in den Gewächshäusern, sind die verschiedenen Blüten. Und was wir dieses Jahr immer uns anschauen wollen, ist, was für Blütenfarben gibt's denn? Was glaubst du, welche Farben gibt's bei den Pflanzen? Einfach mal so ins.
Ich glaube, also es sind relativ viele Farben. Also Violett gibt es bestimmt, Blau gibt es, Rot, Gelb, Orange, Violett, Pink, Weiß habe ich auch schon gesehen. Viele Blüten sind weiß. Muss ich überlegen, welche Farben ich überhaupt hatte.
Achso, es waren schon relativ viele. Also das ist also ein Farbspektrum, das ist richtig. Und die Pflanzen machen das natürlich, deswegen ist es auch vieles jetzt, war jetzt im sichtbaren Spektrum, weil Bestäuber, das kann jetzt eine Biene sein im einfachsten Fall oder auch ein Käfer oder andere Insekten, aber in den Tropen gibt es ja auch als Bestäuber zum Beispiel Kolibris. Und diese Blütenfarben, gerade alle, die du genannt hast, egal ob es jetzt weiß bis über Pink, dann dieser Rotbereich, Gelb, Blau, die sprechen natürlich immer ganz bestimmte Insekten oder Bestäuber an. Und deswegen gibt es auch so verschiedene Farben, weil natürlich nicht jede Blüte den gleichen Bestäuber hat. Und es gibt manchmal ganz spezielle Interaktionen, also Tier-Pflanze-Beziehungen. Und deswegen sind die eben auch so farbenreich und können dann zusätzlich auch noch mit einer Formengestaltung auch noch es komplizierter machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine offene Blüte habe, wo der Blütenstaub, der ist meistens das Gelbe, was man im Inneren von der Blüte sieht, wenn der einfach offen präsentiert wird, dann ist das zum Beispiel klassisch könnte ich mir die Blüte auch in Gelb oder Rot vorstellen. Da kommt dann ein Käfer drauf, der sammelt dann den Pollen und fliegt wieder weiter. Und so versucht die Pflanze den Bestäubungsvorgang zu machen. Aber es gibt jetzt auch manchmal ganz komplizierte, längliche Blüten, die sind dann zum Beispiel blau und das braucht dann spezifische Bienen, die das schaffen mit einem Mechanismus, diese Blüte aufzudrücken, um dann sozusagen ins Innere zu kommen. Und die können eben sozusagen ganz viel mit den Farben, können die arbeiten, um eben diese spezifische Insekten anzulocken. Auf der anderen Seite, wenn dann die Früchte da sind, dann machen sie es genau das Gleiche wieder. Also wenn wir jetzt Früchte sehen, bei Früchten gibt es ganz genau ähnliche Farben. Also es gibt rote Beeren, die werden jetzt auch, manche für uns kennen wir jetzt wie Himbeere oder sowas oder Apfel, die sind auch für uns lecker. Aber eigentlich ist Rot eine Warnfarbe. Also wir sind ja Säugetiere. Und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, egal ob heimisch oder in den Tropen, und ich sehe eine rote Beere, da würde ich eher erstmal sagen, Vorsicht. Weil das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für uns giftig ist, ist viel größer, als dass das für uns genießbar ist. Aber Rot ist zum Beispiel eine Farbe, das lockt Vögel an. Also Vögel sehen besonders gut Rot. Und für die ist das natürlich dann nicht giftig, weil die Pflanze will ja jetzt nicht irgendwelche Tiere vergiften. Das ist ja nicht das eigentliche Ziel. Sondern das Ziel von dieser roten Frucht ist natürlich, jemanden zu finden, der diese Frucht frisst. Dann im besten Fall nicht den Samen zerkaut. Und deswegen Vögel können ja jetzt gar nicht so kauen. Die schlucken einfach das Fruchtfleisch dann runter und koten den Samen einfach irgendwo wieder aus. Und so hat es die Pflanze geschafft, sich sozusagen, obwohl sie ja nicht mobil ist, hat sie dann den Samen von dem Ort A nach dem Ort B zum Beispiel bewegt. Und so kann man eben mit den verschiedenen Farben eben sozusagen auch bei den Früchten arbeiten. Wer ist derjenige, den ich will, der mich frisst? Und ich glaube, nicht umsonst sind auch die Warnschilder im Straßenverkehr rot. Das heißt, wir als Säugetiere, sozusagen rot ist immer, das ist, da wissen wir, Vorsicht, Gefahr, Warnung. Also es ist eher eine Ausnahme, dass wir zum Beispiel Kirschen oder Himbeeren als rote Früchte essen können.
Wenn du sagst, es ist eine Ausnahme, dass wir die essen können, hat sich das irgendwie mit der Zeit in den Pflanzen verloren? Kennst du dich da, sage ich mal, so weit aus, dass du den Grund kennst, warum wir gewisse rote Früchte zu uns nehmen können, wenn wir die Mehrheit gerade in den Tropen nicht zu uns nehmen können?
Pflanzenzucht. Also die, wenn du jetzt an Himbeere oder wenn ich jetzt an Apfel oder Kirsche denke, dann sind es ja, dann sind es natürlich gezüchtete Züchtungen von irgendwelchen Wildpflanzen. Aber wir haben, also gerade beim Apfel sieht man das eigentlich ganz gut. Die Wildäpfel, die sind eigentlich viel kleiner und grüner und hart und also da ist einfach so, die Zucht hat es sozusagen dahin gebracht und Dressing, obwohl die so gut dann eine knallrote Farbe haben, war der Apfel noch nie für uns giftig oder sowas, ne? Und deswegen sozusagen die, aber wenn ich jetzt, also einfach nur als generell, wenn ich jetzt mich nicht auskenne und ich würde irgendwo in der Wildnis eine rote Frucht sehen, dann würde ich eigentlich, oder das sage ich auch den Studierenden oder den Schülern, eigentlich Finger weg. Und egal, ob es jetzt Himbeere oder Kirsche sind, das sind ja Nutzpflanzen, die haben wir verändert, ähnlich wie wir auch Getreide verändert haben und deswegen, da ist es natürlich dann unbedenklich.
Was wären denn so für uns Menschen die Farben, wo du sagen würdest, wenn du so eine Frucht siehst, da könnt ihr tendenziell lieber zugreifen, die ist eher nicht giftig für euch?
Das ist eine gute Frage. Also die, wenn wir jetzt an uns denken, ja, dann sind wir natürlich auch wieder, wir sind Menschen. Das heißt, dann würde ich mich sofort eigentlich immer sagen, also wir sind Säugetiere. Also ich würde sagen, ich würde gucken, was essen jetzt nächste Verwandten zu uns. Also das wären in den Tropen jetzt zum Beispiel irgendwelche Affen zum Beispiel. Es werden aber auch jetzt, wenn man dann sich umschaut, also man kann natürlich weiter weggehen bei den Säugetieren, dann hätten wir, gäbe es bei uns zum Beispiel natürlich irgendwie zum Beispiel Nagetiere oder sowas, dann würde ich mir anschauen, was fressen die? Und dadurch, dass ich dann sehe, aha, wenn jetzt eine Maus bei uns oder wenn jetzt ein Affe in den Tropen eine Frucht essen kann, dann würde ich das imitieren, und erstmal unabhängig von der Farbe, weil ich wüsste jetzt gar nicht, also es gibt eigentlich, glaube ich, keine Farbe, wo ich sagen würde, zugreifen. Ne? Weil ich glaube, ich würde dann Tiere imitieren, wenn ich es nicht kenne, und würde aber gucken, dass ich eben Säugetiere imitiere, weil die uns am ähnlichsten sind.
Ja. Jetzt haben wir so viel über die Farben der Früchte gesprochen. Welche Farben hättest du dann jetzt aktuell im Winter bei euch?
In den Gewächshäusern?
Richtig.
Also die, wir haben gerade ganz aktuell, ganz live aufblühend, das ist der Stern von Madagaskar. Und der Stern von Madagaskar ist weiß. Also er ist weiß, vielleicht cremegelb, vielleicht könnte man da noch sagen. Das ist eine Orchidee, die ist relativ groß, also die ist sozusagen so 10 Zentimeter, auf 10 Zentimeter ist allein die Blüte im Durchmesser. Und die hat aber einen Sporn, der ist auch nochmal fast 20 Zentimeter lang. Also es ist eine relativ große Blüte, muss man sich vorstellen. Und die ist knallweiß. Und die hat nur das sieht aus wie ein Stern, deswegen heißt die auch Stern von Madagaskar. Und die hat aber nur eine ganz kleine Öffnung, zum Beispiel, und der Nektar wird bei dieser Pflanze in diesem Sporn ganz, ganz weit unten gebildet. Und da ist zum Beispiel auch die Frage, was tippst du, was von einem Bestäuber könnte jetzt auf so eine weiße Pflanze mit so einem langen Sporn angelockt werden? Die duftet relativ gut, aber die ist natürlich exotisch. Einfach mal einen Tipp, was tippst du, wer könnte da angelockt werden von einer weißen Pflanze?
Also ich kenne mich jetzt natürlich nicht so gut aus, was für Tiere und Insekten auf Madagaskar so heimisch sind. Ich würde jetzt auf eine Art von Schmetterling oder sowas tippen.
Super, sehr gut. Top Gericht, top. Und zwar ist es eine Nachtschmetterling, also eine Motte, also ein Nachtfalter. Und die und deswegen, da sieht man jetzt schon, also weiß ist natürlich keine echte Farbe, sondern die Pflanze reduziert im Prinzip hier sozusagen, die macht jetzt nicht intensives Rot, weil nachts sind alle Katzen grau oder nachts sozusagen wirkt eh alles. Also muss man nicht mit Farbe arbeiten. Sie hat deswegen weiß, weil natürlich auch weiß oder auch wenn man in den Ultraviolettbereich geht, reflektiert. Also man kann jetzt bei Mondlicht Licht kann man natürlich eine weiße Pflanze in der Nacht sozusagen auch wahrnehmen. Und diese Motten, die machen das aber hauptsächlich auch über Duft. Deswegen arbeitet die zum Beispiel jetzt viel mehr mit Duft und nicht mit Farbe. Aber wir sehen natürlich, dass die Pflanze weiß ist. Also ich würde auch in dem Moment sagen, wir würden es als weiße Pflanze wahrnehmen. Genau, aber das ist richtig. Also es ist ein Nachtfalter, also war jetzt richtig geraten. Und das ist auch ganz spannend bei dieser Geschichte, weil dieser Nachtfalter, der hat einen sehr langen Rüssel. Und da gibt es eine spannende Geschichte, hat auch was mit Darwin zu tun. Und zwar Darwin kannte die Orchidee und es war aber nicht bekannt, wer die bestäubt. Und er hat eben schon vorausgesehen, dass es einen Nachtfalter geben muss, der sozusagen so einen langen Rüssel hat, um da den Nektar zu trinken. Und das ist nämlich genau aus dieser Kombination, wenn man sich Blüten Merkmale anschaut, also eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Blühzeit, aber auch mit dann soll jetzt hier mit Duft, kann man eben, wenn man sich auskennt, und ich meine, Darwin war ja ein Naturwissenschaftler, dann kann man eben voraussehen, wer der potenzielle Bestäuber ist. Und so hat er eben hier diesen Nachtfalter vorausgesehen. Und der wurde dann auch fast, glaube ich, 100 Jahre später wurde der dann entdeckt. Und erst in den 90er Jahren hat man dann gesehen, ein Video machen können, wie dieser Falter auch mit diesem super langen Rüssel in diese Pflanze reingeht. Also ein tolles Beispiel für Koevolution bei diesem Bestäuberpaar Nachtfalter und Blüte.
Aber auch ein Beispiel, wo man sieht, es geht nicht immer dann nur um die Farbe, sondern die Pflanzen arbeiten dann eben auch mit Duften.
Mhm. Klar, also wenn das genau das gleiche, wenn wir zu Hause pflanzen, natürlich jetzt im Blumenstrauß oder wenn wir jetzt in eine Gärtnerei gehen und wir irgendwas mitbringen, also die haben natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Farbe ist eine, Form habe ich vorhin auch schon genannt, Duft zum Beispiel. Dann, was man häufig nicht dran denkt, ist, man kann natürlich auch steuern, wann man blüht. Also ob ich jetzt früh morgens blühe oder ob ich den ganzen Tag blühe oder ob ich sozusagen das komplett in die Nacht setze. Dann wäre es in den Tropen oder wären es Fledermäuse, aber auch bei uns wäre es zum Beispiel Nachtfalter oder sowas. Also die Pflanze hat natürlich noch mehr Möglichkeiten als rein jetzt über die Farbe. Und aber trotzdem, also fast alle Tiere oder viele Tiere haben eben Augen oder irgendwelche Sinneswahrnehmung. Und genau, und wir sind ja auch also augenorientierte Tiere. Und ich glaube, deswegen holen wir uns auch gerne einen Blumenstrauß in die Vase oder haben irgendwelche Pflanzen im Garten, einfach weil wir natürlich vor allem diese Farben sehen.
Und die Farbe Weiß, die ist auch, sage ich mal, wenn wir auf das Programm des Botanischen Gartens damit zurückkommen, die zentrale Farbe für den Winter.
Ja, also die würde jetzt zum Beispiel blühen und das wäre jetzt eine Sache, die würde ich jetzt zum Beispiel jetzt präsentieren. Und dann geht's natürlich mit den Farbtöpfern weiter. Also wenn man jetzt in den März geht oder in den April, da sind natürlich draußen die Frühblüher und dann hat man natürlich alle möglichen Farben sofort. Also wenn die Winterlinge sind gelb, aber wir haben auch zum Beispiel so Märzenbecher sind dann wieder draußen sogar weiß. Wir haben dann aber auch, wenn man jetzt an Krokusse denkt, die haben ja Blautöne oder Gelbtöne zum Beispiel und die genau, dann und je nachdem, was eben für Farben im Laufe des Jahres kommen, würde ich immer erklären, wer ist ein potenzieller Bestäuber oder wer ist ein potenzieller Samenausbreiter. Wir schauen uns aber auch an, was sind die Chemikalien hinter den verschiedenen Farbstoffen. Also es gibt da ganz verschiedene Stoffgruppen zum Beispiel und da würde ich auch sozusagen mal die Strukturformel, chemische Strukturformel zeigen. Es geht auch ein bisschen darum zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Farbwahrnehmung. Das heißt, das kann man am besten eigentlich sozusagen an dem Blattgrün erklären. Wenn wir ja die Pflanze grün sehen, dann ist die Pflanze alles andere als grün, weil sie absorbiert sozusagen die anderen Teile des Lichts und wandelt das ja in chemische Energie um. Also sie nutzt die Sonnenenergie des Lichts. Das ist ja hat ja sehr viele Farben und das, was eben nicht aufgenommen wird, das erscheint für uns grün. Also es ist ganz interessant, weil Farbwahrnehmung ist eigentlich immer konträr zu dem Pigment, was vorliegt. Also und deswegen sozusagen solche Sachen zum Beispiel zu verstehen, würden wir dann im Jahresverlauf machen. Und was wir aber auch machen ist, wir nutzen auch eben die Pflanzen, um aus denen die Farbstoffe zu isolieren und machen das sowohl in Kinderworkshops, aber auch sozusagen für Erwachsene. Und es gibt man kennt es ja jetzt, wenn man an Ostern denkt zum Beispiel, dann gibt es auch mit Naturfarben färben, man kann die Eier färben, da kann man rote Beete nutzen oder sowas. Und so gibt es verschiedene Farben eben und das wollen wir uns im Jahresverlauf eben anschauen. Färberpflanzen, aber auch generell Farbe bei den verschiedenen Pflanzen. Und das ganze Jahr über hat es dazu Angebote für Jung und Alt.
Angebote für Jung und Alt, also um die Farben kennenzulernen, um vor allem zu verstehen, wie die Pflanzen ihre Farbe bekommen und wie man die Farben aber auch nutzbar machen kann.
Richtig, ganz genau. Ja. Das passt eigentlich gut zusammen. Wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer, wir haben klassisch immer am Anfang der Sommerferien machen wir immer eine Rallye, also eine Entdecker-Rallye für Schüler und Schülerinnen. Und da wird sich auch sozusagen, da machen wir dann verschiedene Stationen. Und da geht es auch darum, zum Beispiel einfach mal zu verstehen, was ist überhaupt Farbe, warum haben Pflanzen Farbe. Und genau, und so wie wir sozusagen, wie wir das jetzt hier spielerisch in einer Rallye zum Beispiel machen würden für Kinder, so haben wir eben im Jahresprogramm ganzjährig immer Punkte. Und einfach mal reinschauen. Das Programm ist sehr bunt gestaltet. Also ich habe sozusagen auch das Programm diesmal viel bunter gemacht als in den Vorjahren. Vorher war das immer sozusagen mit so einem Weiß und die einzelnen Bausteine waren mit Bildern. Aber dieses Jahr ist das wirklich jeder Monat hat eine andere Farbe. Und genau, deswegen einfach mal sich das Programm abholen. Man kann es schon online sich herunterladen von unserer Homepage. Aber auch jetzt Ende des Monats liegt es gedruckt dann bei uns vor, aber auch an anderen Stellen, zum Beispiel in der Stadt in Ulm, und dann kann man neugierig sein und gucken, was verschiedene Angebote haben. Wir haben natürlich auch noch andere Angebote, also es ist jetzt nicht nur Farbe und Färbepflanzen. Wir haben auch einen Fokus wieder für unseren Arzneipflanzengarten zum Beispiel. Es gibt den Tag der Arzneipflanze, wo wir einfach mal den Arzneipflanzen den Fokus geben. Da gibt es auch mehrere Webinare dazu zu dem Thema. Wir haben aber auch sozusagen andere Programmpunkte, die jetzt mal weniger mit Farbe zu tun haben, sondern für jetzt gerade für Familien oder Kinder geeignet. Ich habe mir überlegt, dass ja auch bei Harry Potter immer wieder Pflanzen vorkommen. Wenn man sich erinnert, die haben ja auch dort in dieser Zauberschule, haben die auch ja Kurse zu Zauberpflanzen. Und da haben wir auch diesmal eben im Zauberpflanzengarten, schauen wir uns die Pflanzen an, haben auch Lesungen zum Beispiel bei uns in den Gewächshäusern, die sich eher mit dieser magischen Welt auseinandersetzen. Und also das Programm ist bunt, nicht allein nur zum Thema Farbe, sondern auch mit anderen Programmpunkten. Ist, glaube ich, wieder ganz schön geworden.
Das heißt, das Programmheft, das wurde dem Programm angepasst und beides erstrahlt in all der Pracht der verschiedenen Farben.
Ja, richtig.
Man macht einen Besuch unter anderem im Zaubergarten der Universität Ulm. So schnell wird der Botanische Garten erweitert. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Programmpunkte. Und wenn wir es ist der Kinderfasching, glaube ich, auch, wo ihr diese zauberhaften Pflanzen anschaut im Februar. Mhm. Wenn wir Richtung Frühjahr wandern, Richtung Frühjahr, Sommer, es waren noch weitere Programmpunkte. Was sind denn persönlich da so ein paar Highlights von dir?
Das ist ähnlich wie die Frage vorher mit den Pflanzen.
Alle gut.
Ja, sonst hätte ich sie nicht mit ins Programm genommen wahrscheinlich. Aber die, ich würde sagen, schon ein Highlight ist immer die deutschlandweite Woche der Botanischen Garten. Da ist einfach die ganze Woche lang über Programm und das auch deutschlandweit. Und wir haben aber auch integriert zum Beispiel in dieses auf dann Mitte Juni das Sommerfest. Das lockt auch immer viele, viele Besucher und das macht natürlich Spaß. Aber wenn ich jetzt einfach sozusagen an den Sommer denke, da ist auch die Fledermaus, ne? Das hat jetzt nichts unbedingt mit Pflanzen zu tun, aber wir haben natürlich durch unser 28 Hektar großes Freigelände mit einem großen Wiesen- und Waldbereich haben wir natürlich auch viele wilde Tiere da. Und bei dieser Fledermausnacht ist es ganz spannend. Da kommt eine Kollegin vom Fledermausschutz Neu-Ulm und die hat Geräte dabei, mit denen man dann diese Fledermäuse hören kann. Also die zeichnen eben sozusagen das Geräusch auf, die Lautäußerung und rechnen das aber so runter, dass es eben für unser Gehör eben hörbar ist. Und das ist auch sozusagen immer ausgebucht. Manchmal machen wir auch sozusagen noch eine zweite Fledermausnacht. Also die, ich würde fast sagen, für Jung und Alt ist was dabei. Ich habe natürlich, würde sagen, ein paar Highlights, aber die Sachen, die es nicht ins Programm geschafft haben, die sind sozusagen nicht die Highlights. Ansonsten würde ich sagen, ist vieles spannend. Kommt natürlich auch sozusagen auf das eigene Interesse an, was einem da interessiert. Wir haben auch Themen zu Tieren. Schmetterlingsnachmittag zum Beispiel. Also einfach mal reinschauen und dann sich anstreichen, welche Programmpunkte interessant sind.
Wenn wir gerade bei den Fledermäusen sind, du hast vorher auch gesagt, es gibt Pflanzen, die Fledermäuse anlocken. Was wäre denn beispielsweise ein Beispiel, eine Pflanze, auf die die Fledermaus fliegt?
Also bei uns gibt es das natürlich nicht. Also wir haben sozusagen, bei uns fliegen natürlich die Fledermäuse auf Insekten, also sind alles Insektenfresser. Aber wir haben in den Tropen, haben wir Fruchtfresser oder haben auch Pflanzen, die Blüten bestäuben, also nektarfressende Fledermäuse. Und wenn ich jetzt mal so, wenn ich jetzt selber zum Beispiel mich zurückdenke an die Zeit, wo ich in Costa Rica war, also wo ich auf alle Fälle solche entdecken würde, wäre bei Bananenplantagen. Bananen produzieren wahnsinnig viel Nektar. Bei denen, das kennt man selber natürlich, die sind auf großen Plantagen, die machen nicht mehr, die Fortpflanzung läuft nicht mehr über Samen, weil wir finden ja auch in der Banane kaum mehr große Samen. Aber die Blüten produzieren immer noch wahnsinnig viel Nektar. Also da würde man jetzt zum Beispiel, wenn man in der menschlichen Umgebung ist, würde man da zum Beispiel Fledermäuse finden. Und im Wald gibt es natürlich sozusagen ganz andere Arten, in denen, wo die jetzt so dran gehen würden. Genau, aber die, das ist die Frage, ob du sozusagen die kennen würdest. Es gibt von den Nutzpflanzen. Wir haben bei uns letztes Jahr einen Studenten gehabt, der hat unsere Sammlung dementsprechend aufgearbeitet. Und aber wenn ich jetzt mit natürlich lateinischen Namen sozusagen rede, dann bringt das sozusagen natürlich den Zuhörern zuhören wenig. Also einfach vorbeikommen und wir können dann erklären, dass so eine bestimmte Form der Blüte oder sozusagen auch diese Nachtblütigkeit, welche Pflanzen das sind. Aber ansonsten, ach doch, mir ist noch ein tolles Beispiel, Tequila. Genau, also die Agave zum Beispiel. Agaven sind, aus denen wird Tequila hergestellt. Deswegen, ich habe gerade irgendwo eine Pflanze gesucht, wo es einen menschlichen Bezug gibt. Die blühen auch weiß und die blühen, die kommen natürlich vor in Zentralamerika, werden natürlich aber auch auf Plantagen angebaut und da an den Blüten trinken Nektaribore oder also Nektar trinkende Fledermäuse auch zum Beispiel Nektar. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, die Agave. Weil ich habe nach einem Beispiel gesucht, wo auch jetzt gerade die Zuhörer kennen können. Das wäre jetzt noch eins. Also Banane und Agave, das wäre jetzt so auch Nutzpflanzen. Ansonsten natürlich viele Wildpflanzen, die jetzt aber da bringt es jetzt nichts, wenn ich die lateinischen Namen dazu sage.
Die man vielleicht auch als Mensch gar nicht so unbedingt kennt, weil man ja doch eher auf die Pflanzen fokussiert ist, die vor einem liegen,
ganz genau,
die nutzbar gemacht werden. Und gerade wenn wir in die tropischen Regionen gehen, in die bunte Natur hinaus, wo man jetzt eher seltener vorbeikommt, da entdeckt man noch so viele verschiedene Pflanzenarten, die Tiere natürlich kennen, aber uns als Mensch begegnen sie dann doch eher seltener.
Richtig. Und vor allem sind wir häufig nicht nachtaktiv. Und ohne Lampe sehen wir die auch. Also ohne irgendeine Kopflampe oder eine Taschenlampe würden die wir nachts im Regenwald gar nicht sehen.
Also manche Menschen sind vielleicht doch nachtaktiv, aber wahrscheinlich nicht gerade in der Region, wo sie dann die Pflanzen antreffen würden. Aber ich finde es auch spannend, dass es wirklich Pflanzen gibt, die tagsüber verschlossen sind, sich nicht zeigen und dann in der Nacht, sage ich mal, sich öffnen für verschiedene Insekten, gegebenenfalls eben auch Tiere wie Vögel.
Ja. Viele Kakteen machen das zum Beispiel auch. Also gerade in Wüstengebieten, wo jetzt in der Sonora-Wüste zum Beispiel oder also in Mexiko oder im Süden der USA, also die, es gibt eine Pflanze, die heißt Königin der Nacht zum Beispiel, die haben auch manche, kennen die schon von anderen botanischen Gärten. Genau, also da ist eben, Pflanzen können mit ihrer Blüte und dann eben auch mit Investitionen in Farbe und Geruch eben steuern, wann sie aufblühen, damit eben der passende Bestäuber vorbeikommt, der dann Nektar trinkt, das ist sozusagen die Belohnung, aber die Pflanze will natürlich, dass der Pollen übertragen wird von Blüte zu Blüte.
Genau. Die Pflanze hat ja auch nur zum Zweck beziehungsweise möchte sich selber erhalten, sich weiter ausbreiten, ja, ihren Samen entsprechend natürlich möglichst weit streuen, sodass sie eigentlich die Fläche mehr oder weniger regiert.
Sie kann sich ja nicht bewegen, also viele Pflanzen können ja nicht aktiv sich bewegen.
Und auch noch
deswegen, ist auch die Fortpflanzung natürlich schwierig. Und dann haben sie eben zum einen Tiere als Bestäuber oder Samenausbreiter genommen. Aber jetzt zum Beispiel gibt es auch andere Arten, die nutzen den Wind. Also die nutzen Wind oder Wasser, viele mal eher den Wind. Bei uns ist es zum Beispiel die Hasel oder die ganzen Weiden. Aber die machen das zum Beispiel und die investieren dann wieder gar nicht in Blüten und Blütenformen und Blütenfarben, sondern der Wind hat keine Augen. Die sind meistens dann einfach grün oder präsentieren einfach ihren Pollen offen. Und wenn man eigentlich so unscheinbare Blüten hatte, die einfach nur irgendwie grün mit ein paar Staubblättern sind, dann ist es häufig der Wind, weil der kann nicht durch die Farbe angelockt werden.
Pflanzen machen also so viel, vor allem natürlich aber auch viel mit der Farbe, mit Form, Düften, um irgendwie es hinzukriegen, die Tiere, die Insekten auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn man jetzt mehr über Farbe erfahren möchte, dann ist, glaube ich, das Jahresprogramm des Botanischen Garten genau das Richtige. Und damit neigen wir uns dem Ende unserer gemeinsamen Sendung entgegen. Und ich kann allen Hörern da draußen nur empfehlen, natürlich sich gerne mehr noch bei euch im Botanischen Garten zu informieren, sich das Programm anzuschauen. Wo ist es denn zu finden? Bei euch auf der Homepage wahrscheinlich.
Ganz genau. Und zwar, wer jetzt neugierig geworden ist, es ist ganz einfach, www.uni-ulm.de /Einrichtungen/Garten oder aber man sucht in der Suchmaschine Botanischer Garten Ulm, dann kommt man auch auf unsere Homepage. Ansonsten ist das Programm natürlich auch bald wieder gedruckt zu haben und dann kann man sich's auch an den unseren Eingängen oder bei anderen Standorten in der Stadt, mit der Bibliothek zum Beispiel, einfach mitnehmen. Aber jetzt, wer jetzt schon vorab neugierig ist, im Internet
geht auf die Homepage und guckt sich's im Botanischen Garten an. Vielleicht trifft man dann auch dich an deinem Lieblingsplatz. Richtig. Ich bedanke dir, dass du an meinem Lieblingsplatz warst bei mir im Studio.
Gerne.
Und wünsche dir viel Spaß beim Jahresprogramm.
Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.